ARD.
Alexa, alles hat ein Ende, nur die Wurst?
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, Krause und Ruth und ähnliche Songs auf Amazon Music.
Alexa, Musik aus. Alexa, welche Folge des BR-Podcast Umbruch findest du am besten?
Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
Alexa, ich habe nicht den Eindruck, dass du in den letzten 5 Jahren wirklich schlauer geworden bist.
Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
Sehr gut, sehr gut. Alexa hat nichts dazugelernt und sie kennt immer noch nicht Umbruch. Dann ist es jetzt auch wahrscheinlich zu spät, Christian. Seit Juni 2019, also seit fast 5 Jahren jetzt, machen wir Umbruch. Und ich muss sagen, das war eine schöne Zeit. Aber auch die schönsten Zeiten gehen eben mal zu Ende. Wir machen heute tatsächlich für euch die letzte Folge. Und was liegt da näher, als nochmal zurückzublicken auf 75 Ausgaben Umbruch, oder was meinst du?
Ja, los geht's mit Umbruch Nummer 76. Und das ist eine sehr besondere Folge, denn es ist unsere letzte.
Christian, wir ziehen das jetzt so ein bisschen auf als Rückblick und als kleines Quiz. Also ich schau mal, was bei dir hängen geblieben ist, wenn bei Alexa schon nichts hängen geblieben ist. Aber vielleicht hast du dir das eine oder andere gemerkt. Ich glaube, du hast auch ein paar Fragen für mich vorbereitet. Steigen wir ein ganz am Anfang. Was war die Nummer 1?
Also ich weiß, dass die ersten 2 Folgen künstliche Intelligenz zum Thema hatten. Ich weiß, dass die 2. Folge was zu der Frage hatte, ob KI uns alle auslöschen wird, weil da weiß ich noch, dass wir nämlich darüber diskutiert haben, ob das nicht zu reißerisch ist und sowas. Mhm. Und ich einfach viel zu weit weg und vor allem für so eine 2. Folge, ob das nicht ein bisschen too much ist. Das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, was wir in der 1. Folge gemacht haben. Also ich weiß, dass es um KI ging, aber ich weiß nicht mehr, was wir da genau gemacht haben. Aber ich vermute mal, das war so eine Erklärbär-Folge. Was ist KI? Wie funktioniert das? Warum reden wir jetzt darüber, oder?
Genau, genau. Ich würde sagen, das ist richtig. Sehr schön. Also wir haben tatsächlich mit der 1. Folge versucht, in künstliche Intelligenz so langsam einzusteigen und über 3 Jahre vor Veröffentlichung von ChatGPT schon über diese Technologie zu sprechen, finde ich, war schon fast so ein kleines bisschen visionär, oder?
Also die 1. 2 Folgen zum Thema KI gemacht haben vor 5 Jahren, das spricht schon für ein gutes Näschen, würde ich sagen. Ja.
Genau. Also Nummer 2 hast du schon richtig anklingen lassen. Da ging es um die Sorge, dass KI die Menschheit vernichtet. So haben wir die Folge genannt. Und diese Ängste sind ja auch nach ChatGPT nochmal krass hochgekocht. Aber schon vor 5 Jahren hat Elon Musk, also schon vor ChatGPT, hat Elon Musk künstliche Intelligenz eine der größten Bedrohungen für die Menschheit bezeichnet.
I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane.
Also sehr skeptische Töne schon damals von Elon Musk. Künstliche Intelligenz ist gefährlicher als Atomwaffen.
Das ist schon eine Ansage.
Ja, ist eine Ansage. Ich musste in dem Zusammenhang noch einen anderen interessanten O-Ton vorspielen aus unserer 2. Folge. Und der kam von einem der KI-Pioniere, Jürgen Schmidhuber. Vielleicht erinnerst du dich, Informatiker und Forscher beim ICIA, einem Schweizer Forschungsinstitut für KI. Und der sagt, dass diese Angst vor einer Super-KI, die uns alle vom Erdball wegradieren wird, dass die ziemlich unbegründet ist. Und seine Argumentation ist etwas gewöhnungsbedürftig.
In dem Moment, wo KIs klüger sind als Menschen, da werden sie sich Lebensräume schaffen, die sehr wenig mit denen des Menschen zu tun haben. Das ganze Sonnensystem ist voll von interessanten Orten, die man verwenden kann, um eine gigantische Roboterzivilisation zu bauen. Das heißt also, möglicherweise wird der weitaus größte Teil der Wirtschaft im Sonnensystem nicht hier auf der Erde zu Hause sein, sondern da draußen im Weltraum, wo unglaublich viel mehr Ressourcen zur Verfügung stehen.
Also wirklich leistungsfähige KI macht sich auf die Socken und verlässt unseren Planeten, glaubt Jürgen Schmidhuber, weil es hier für künstliche Intelligenzen und Roboter eigentlich viel zu langweilig ist. Was sagt unser KI-Experte. Du bist ja inzwischen auch Redakteur für den KI-Podcast des BR. Also du kennst dich da wirklich aus. Was ist deine Meinung?
Also nochmal zu dem Ton von dem Jürgen Schmidhuber, weil ich glaube, als ich ihn damals interviewt habe und er mir das erzählt hat, da hat er mir genau das Gleiche erzählt. Da weiß ich nämlich noch, habe ich ihn nämlich nachgefragt, weil die These ist ja so ein bisschen die, naja, ehrlich gesagt, für die KIs sind wir Menschen dann einfach komplett egal, die verspüren gar keinen Hass gegen uns, wir sind einfach egal. Aber das ist ja genau das Problem. Also das ist ja genau das, was Elon Musk befürchtet. Elon Musk befürchtet ja nicht, dass die KIs einen Hass auf Menschen entwickeln, sondern was er befürchtet ist, dass die KI sozusagen versehentlich die Menschheit ausrottet.
Also stören.
Genau, es gibt ja immer so dieses berühmte Bostrom-Paradigma. Also Nick Bostrom ist ein Philosoph, der das entwickelt hat. Die Idee, nennen wir mal das Beispiel mit Büroklammern. Ja, wenn man der KI sagt, mach möglichst viele Büroklammern, dann macht sie halt möglichst viele Büroklammern. Und es könnte halt sein, dass sie irgendwann sagt, naja, ehrlich gesagt brauche ich einfach mehr Platz für Büroklammern. Ich brauche mehr Fabriken. Dann, keine Ahnung, ist die Menschheit tatsächlich einfach nur im Weg. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass die KI uns hasst, sondern die KI will einfach nur Büroklammern produzieren. Und weil du mich gefragt hast, also wie ich das so sehe, ich wundere mich schon immer ein bisschen, wie sehr das abgetan wird. Also jetzt nicht unbedingt die Gefahr, dass die KI gleich die Menschheit ausrottet. Das ist unbedingt nicht, ja. Aber ich finde schon, dass ein gewisser Kontrollverlust mit KI einhergeht. Und ehrlich gesagt, weiß das jeder, der schon mal mit generativer KI gearbeitet hat. Das ist ja das Interessante, dass man nie genau weiß, was am Ende bei rauskommt. Und sich da irgendwie Gedanken zu machen, ob das sicher ist, ich finde das ehrlich gesagt extrem wichtig. Und ich wundere mich immer, wenn da die, klar, so Weltuntergangsfantasien, die kann man dann ein bisschen belächeln, das ist schon in Ordnung. Aber ich finde, die dahinterliegenden Ideen, die kann man schon ernst nehmen und sich schon überlegen, okay, wie können wir dem möglichst gut entgegenwirken?
Okay, nächstes Thema. Eine der Ausgaben, bei der ich selbst am meisten gelernt habe in den letzten 5 Jahren, das war die über Quantencomputer, die Nummer 25 war das. Vielleicht erinnerst du dich, das war die Folge, wo du bloß immer ja, ja gesagt hast.
Weil du, ja, ja.
Ja, genau. Und es war vielleicht auch wirklich nicht ganz leicht, das zu erklären. Vor allem etwas zu erklären, was man selber nicht so hundertprozentig verstanden hat und wahrscheinlich auch nie zu 100% verstehen wird. Aber das war für mich auch so ein bisschen der Reiz, dass man im Umbruch einfach generell auch komplizierte Dinge erklären konnte und sich dafür auch mal eine halbe Stunde Zeit nehmen konnte. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht deine Lieblingsfolge war, diese Nummer 25. Okay. Aber vielleicht sind ja ein paar Details bei dir hängen geblieben.
Genau, also was mir hängen geblieben ist, lieber Christian, war, als du damals diesen Professor gefragt hast, ja, für was kann man den Quantencomputer einsetzen? Man muss dazu sagen, Quantencomputer sind einfach viel schneller und viel schlauer als die Computer, die wir heute kennen. Also jetzt mal ganz simpel zusammengefasst. Und dann weiß ich noch, dass der Professor gesagt hat, ja, also wenn man Quantencomputer hätte, könnte man viel besser den Verlauf von so Aktienoptionen berechnen.
Und da bist du hellhörig geworden, oder?
Na, da bin ich deswegen hellhörig geworden, weil ich mir so dachte, Moment, also erstens ist es so kompliziert, dass man da gleich mit so schwerem Besteck wie Quantencomputer anrücken muss. Und zweitens dachte ich mir so, also wenn ich doch jetzt Quantencomputer habe, ist doch nicht das allererste, worüber ich nachdenke, wie ich irgendwie Aktienoptionen den Verlauf berechnen kann. Also das ist mir im Ohr geblieben, weil ich das anti-intuitiv fand, das Beispiel.
Ja. Es waren ja auch andere Beispiele.
Es waren andere Beispiele, aber das ist mir im Kopf geblieben. Ja. Ich war so, okay, also Aktienoptionen, also sehr schön.
Aber jetzt natürlich verknüpft damit auch eine Wissensfrage an Christian Schiffer. Wie müssen Quantencomputer sozusagen gehalten werden bei hohen oder bei niedrigen Temperaturen und wie viel Grad sind optimal? Kannst du dich noch erinnern? Das ist eine fiese Frage.
Das ist eine fiese Frage. Ich glaube wahrscheinlich eher super kühl. Ich glaube, die müssen super kühl gehalten werden, weil ich habe keine Ahnung warum. Keine Ahnung.
Das breiten wir jetzt nicht wieder aus. Also ganz kurz vielleicht nochmal zum Hintergrund. Es geht ja darum, dass sozusagen die Moleküle und die Elektronen sich möglichst still verhalten, damit nichts gestört wird. Und das heißt also kühl.
Und bei minus 273 Grad, sage ich jetzt.
Wow, jetzt aber. Wie kommst du drauf?
Weil das Tiefste ist.
Genau, das ist 0 Kelvin.
Genau.
Also so ein bisschen, ein paar, ich glaube, Hundertstel oder sowas Grad darf es drüber sein, aber wirklich nicht mehr. Eigentlich 273 Grad minus. Sehr gut, das war zumindest teilweise richtig.
Christian, Reden wir mal über unsere dritte Folge. Und keine Sorge, ihr da draußen, wir werden jetzt nicht jede Folge hier durchgehen. Aber ich fand tatsächlich, die dritte fand ich auch so prophetisch. Mhm. Weil in der dritten Folge haben wir auch über KI gesprochen. Und zwar über ein KI-Thema, das uns bis heute beschäftigt. Mhm. Nämlich der Titel der Folge war, wie einfach letztlich ein Fake-Video basteln.
Ja.
Worüber ja viel diskutiert wird. Also du erinnerst dich vielleicht jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, war das die Prinzessin Kate Middleton, die ein Foto manipuliert hat. Mhm. Und dann gab es deswegen riesige Diskussionen. Und ich glaube, dieser ganze Fall hat deswegen so viel Aufruhr erregt, weil wir eben gerade viel diskutieren über KI-Manipulationen, viel diskutieren über, hey, wie kann man Bilder manipulieren, wie kann man Videos manipulieren.
Mhm. Übrigens, dazu fällt mir ein, es gab ein Foto, das veröffentlicht wurde von Emmanuel Macron vor dem Boxsack.
Ja.
Und er hat beeindruckende Oberarme und ein wirkliches Kämpfergesicht, was er da macht, von seiner Fotografin aufgenommen. Aber die Frage ist natürlich, kann man ihm das glauben, dass er so einen dicken Oberarm hat?
Ja, das ist nämlich genau die Frage. Also ich habe jetzt die Sendung nicht mehr komplett durchgehört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich damals schon die These aufgestellt habe, dass das Problem an diesen Fakes nicht unbedingt das ist, dass etwas gefaked wird, sondern dass man auch realen Bildern nicht mehr glaubt.
Mhm.
Und das ist ja das, was wir sehen. Also übrigens, wenn es um die Terroranschläge gegen Israel vom 7. Oktober geht, da findet man immer wieder im Internet Leute, die sagen, ja, das hat gar nicht stattgefunden, das war alles KI generiert.
Mhm.
Ja? Obwohl das ja sehr gut dokumentiert ist, dieser furchtbare Terroranschlag.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein Problem. Und das haben wir damals schon thematisiert. Also diese ganze Deepfake-Problematik, die uns heute im Jahr 2024 noch beschäftigt. Und jetzt habe ich eine Frage für dich, lieber Christian. Die ist aber sehr einfach. Wie heißt die KI-Videosoftware von OpenAI, die kürzlich für Furore gesorgt hat?
Sora.
Sehr gut.
Jetzt steht es, glaube ich, 1-1, oder?
Ja, ich hatte ja vorher halb richtig, aber ich hatte ja auch eine Frage mehr. Insofern,
ja.
Okay, ich stelle dir noch eine.
Okay.
Und zwar, wir haben diesen Podcast angefangen 2019, haben ein paar Folgen gemacht. Und ich weiß noch, dass ich nach Barcelona gefahren bin für diese Handymesse und dann ist die ausgefallen wegen einer mysteriösen Pandemie.
Und ich saß damals, Pandemie?
Ich saß damals ganz trostlos in diesem Hotelzimmer, bin dann auch vorzeitig wieder abgereist, weil das war dann auch so die Zeit, wo man echt gesagt hat, okay, das wird so ernst, ich will lieber in der Pandemie zu Hause sein, als wenn ich jetzt hier irgendwo in Spanien strande.
Ja. Jetzt willst du von mir wissen, wie die Pandemie heißt.
Nee, ich will von dir nicht wissen, wie die Pandemie heißt. Wir hatten schon eine einfache Frage. Auf jeden Fall, Corona hat uns natürlich viel beschäftigt. Wir haben über die Corona-Warn-App gesprochen. Wir haben über Verschwörungstheorien gesprochen damals, die sich vor allem im Internet auch verbreitet haben. Aber wir haben auch über NFTs gesprochen.
Mhm.
Weil während der Pandemie hatten Leute ja einfach auch viel Zeit, hatten auch ein bisschen Geld, insbesondere in den USA, durch die Stimulus-Checks und sowas, und haben das Geld natürlich investiert in Aktien und in NFTs.
Und einen wahnsinnigen Hype ausgelöst.
Einen wahnsinnigen Hype ausgelöst.
Nichts eigentlich, eine Technologie, die eigentlich hinter der nichts steht.
Genau, also naja, kommt drauf an. Also
wie
wenn,
man sieht, ja.
Man kann die Folge hören, weil die Technologie macht im Internet Dinge einmalig. Das ist schon etwas Interessantes, würde ich sagen, aus technologischer Sicht. Aber ja, wir haben damals einen Hype erlebt, der vielleicht nicht so ganz gerechtfertigt war, rückblickend. Und der ist verknüpft mit meiner Frage. Mhm. Nämlich, es gab damals diese Crypto-Punks. Das waren so Pixel-Punks, die konnte man kaufen. Und die sind dann unglaublich wertvoll geworden. Wir hatten damals auch in der Sendung jemanden von dem ZKM-Museum, die damals einen Crypto-Punk zufällig gekauft haben und der einfach jetzt sehr, sehr wertvoll war. Aber sie haben ihn dann verloren in den Untiefen der Blockchain.
Ja, ich erinnere mich.
Und es gibt einen Crypto-Punk, nämlich der Crypto-Punk 7804. Und der wurde im März 2021 verkauft. Und von dem möchte ich wissen, für wie viel Geld. Und weil das ein bisschen schwierig ist, habe ich 3 Auswahlmöglichkeiten. Für 7,5 Millionen Dollar, für 8,2 Millionen Dollar oder für 9,8 Millionen Dollar?
Ich muss gestehen, da muss ich jetzt raten.
Mhm.
Ich würde sagen, nachdem es eben so ein Hype war, 9,8 Millionen Dollar.
Nee, es waren 7,5. Ich habe extra das Kleinste genommen.
Das war fies.
Ja, es war fies. Ja, tut mir sehr leid. Leider falsch. Ja, jetzt musst du mir wieder eine Frage stellen.
Ja, aber sag mir erst noch 7804, was war da zu sehen auf diesem CryptoPunk?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir das jetzt in der Recherche hab ich mir den nochmal angeguckt, aber es war ja immer so, dass die da immer unterschiedliche Frisuren und so hatten, aber ich habe keine Ahnung, was das der
für ein Frisur. Ich würde sagen, da gibt es fast einen Punktabzug bei dir, oder? Eine Ausgabe, die mir sehr am Herzen liegt und die man, glaube ich, auch immer noch ganz gut hören kann, weil sie an Aktualität eigentlich wenig eingebüßt hat, das ist die Nummer 36, warum es im Auto keine Geheimnisse mehr gibt. Kannst du dich noch, Christian, an diesen Tesla-Fahrer erinnern, den wir da in dem Interview hatten?
Ja, der hatte einen Unfall oder so. Mhm. Und dann konnte man aber anhand der Daten herausfinden, dass er nicht schuld war.
Also es gab eine Polizeikontrolle und die Polizisten haben gesagt, er wollte sie umfahren. Mhm. Das war sozusagen der Vorwurf und das hätte ihn fast ins Gefängnis gebracht. Mhm. Und da irgendwie dann nach vielen Recherchen rausgefunden hat, dass Tesla schon damals einfach Kameraaufzeichnungen verwendet und speichert, ist er an die rangekommen und konnte sozusagen sich selbst entlasten mit Hilfe seines Autos. Ja. Und der Fall hat auch ein bisschen gezeigt, wie ambivalent dieses ganze Thema ist. Datenerfassung im Auto und Datenschutz. Und natürlich kannst du dein Auto alles mitdokumentieren lassen, inzwischen sowieso. Und natürlich kannst du bei deiner Versicherung auch vielleicht einen Telematiktarif abschließen, wo genau dokumentiert wird, wie oft du bremst, ob du zu schnell fährst und so weiter. Und du kannst damit deinen Versicherungstarif vielleicht ein bisschen runterschrauben. Was aber halt einfach wichtig ist, dass Unternehmen genau explizit um Erlaubnis fragen, bevor sie solche Dinge machen. Und dass auch vielleicht am Ende wir dann die Wahl haben, ob wir einen Telematiktarif möchten oder nicht und vielleicht dadurch auch keine Nachteile haben, wenn wir ein bisschen mehr auf unsere Daten achten. Die fiese Frage, die sich an diese Folge für mich anknüpft, wie heißt der Notrufknopf im Auto und seit wann ist der verpflichtend? Also das war so der Ausgangspunkt für die ganze Folge, weil ich ja in meinem Auto festgestellt habe, da gibt es so einen Notrufknopf. Ich habe eigentlich nichts bestellt, keinen Dienst, keine SIM-Karte verbauen lassen und ich habe drauf gedrückt. Und tatsächlich wurde dann die Verbindung aufgebaut nach draußen. Also da sind sozusagen Datenkanäle nach außen vom Hersteller her schon aufgemacht worden. Und diesen Notrufknopf, den hätte ich jetzt gern gewusst, wie heißt dieses System?
Ich habe keine Ahnung. Ich fahre ja kein Auto. Ich habe keine Ahnung. Ich fand die Folge damals sehr interessant. Und wie du richtig sagst, auch die ist super aktuell. Es gab, glaube ich, jetzt eine Recherche von der New York Times oder sowas zur Komplettüberwachung des Autos. Und das ist ja einfach komplett irre, wie sich diese Autohersteller in so Datenunternehmen verwandeln und die auch mit diesen Daten handeln und was weiß ich und an die Versicherung und dies und das. Also das ist schon ein sehr heißes Thema. Mhm. Aber ich will nicht ablenken. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Notknopf heißt.
Es ist das E-Call-System und seit März 2018 verpflichtend. Ich würde sagen, falsch.
Ja, Christian, dann habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar, ein Mann hat es leider, muss man wirklich sagen, leider, glaube ich, im Nachhinein, immer wieder beschäftigt hier in diesem Podcast, nämlich Elon Musk. Mm. Du hast gerade Tesla erwähnt. Natürlich seine Twitter-Übernahme, seine Eskapaden, die haben uns hier beschäftigt. Wir haben, glaube ich, ein Quiz über Elon Musk gemacht und wir haben eine eigene Folge gemacht. Ja. Meine Elon Musk-Frage wäre, im August 2018 twittert Musk, er werde Tesla, also sein Autounternehmen von der Börse nehmen und behauptet, er habe eine gesicherte Finanzierung für eine Übernahme. Mhm. Für welchen Preis pro Aktie will Musk Tesla von der Börse nehmen?
Das waren so gut über $400 und das war damals so, ich glaube, so um die 20% mehr als der aktuelle Aktienkurs da war.
Ja, aber ich will es genau wissen. Ich will die genaue Zahl wissen. Mhm. Und ich kann dir auch sagen, warum.
420?
Ja. Sehr gut. Wirft jetzt aber vielleicht kein gutes Licht auf dich, weil diese Zahl 420 kommt halt aus der Kifferwelt. Die kommt aus der Marihuana-Welt. Deswegen, weil Elon Musk ja gerne Marihuana raucht, hat er sich ja diesen Gag erlaubt, dass es genau 420 waren. Weil es gibt irgendwie, mir fehlt da so ein bisschen der Bezug zu der Thematik. Aber offenbar ist die Zahl 420 in dieser Marihuana-Welt wohl relativ wichtig.
Mhm. Und er hat ja dann später in einem Interview auch tatsächlich live gekifft und für alle offensichtlich, was dann den Aktienkurs, den er vorher so ein bisschen hochgepimpt hatte mit seiner Verkaufs- und mit seiner Aktienkaufsankündigung, dann ist der Aktienkurs nach dem Kiff-Ausfall wieder in die Knie gegangen.
Ich habe noch eine zweite Frage, nämlich wie heißt der Hund von Elon Musk?
Ex.
Nein.
Why?
Nein. Z. Floki.
Floki.
Und es ist ein Shiba Inu. Kennt man, weil es gibt natürlich eine Kryptowährung, die heißt Floki Inu oder irgendwie so. Mhm. Genau, also Floki, der berühmte Hund. Also eine hattest du richtig, eine hattest du falsch. Dann würde ich sagen, das gibt gemischt ein einigermaßen richtig.
Das hat sich gut angehört, finde ich.
Ja.
Ich muss bei Umbruch eigentlich, wenn ich so spontan an unseren Podcast denke, immer automatisch auch an eine Episode denken, die mir besonders viel Spaß gemacht hat, die aber leider bei den Leuten da draußen überhaupt nicht so gut angekommen ist.
Stimmt, die hatte sehr schlechte
Abrufzahlen. Das zeigt, ja, die Zugriffszahlen waren wirklich schlecht. Hören wir mal rein, aber offenbar weißt du schon, von was ich spreche. Aber wir hören jetzt mal rein und du sagst mir, um was es geht.
So, man sieht an dem Set, Player 5 hat noch drei Schilde übrig. Die wollte Player 5 eventuell mal einsetzen.
Ja, damals haben wir Hado gespielt. Ich war sehr schlecht, das weiß ich noch. Das war so ein Sportspiel, aber mit in der augmentierten Realität.
Genau, Völkerball war das. Im Prinzip mit Augmented Reality Brillen, weil man musste ja das Spielfeld sehen und man musste den Ball sehen und man hat sich mit Bällen, mit virtuellen Bällen abgeworfen. Aber ich glaube, die Leute draußen haben einfach mit Hado nichts anfangen können, das wir da auch im Titel verwendet haben dieser Folge. Und deshalb ist diese Folge eigentlich ziemlich durchgefallen. Und trotzdem war es für uns ein Mordspaß. Also ich kann mich erinnern, wie wir beide mit diesem Equipment da standen und gegen die jungen Leute von diesem Institut, bei dem wir da waren, angetreten sind, SAE-Institut. Das ist so ein Mediencampus hier in München. Und wir waren natürlich am Anfang sehr zuversichtlich, aber die haben es uns dann richtig gezeigt.
Ja, allerdings. Aber das lag einfach an dem Equipment und den Platzverhältnissen.
Natürlich.
Ich hatte letztens ja das erste Mal eine Vision Pro auf von Apple.
Ja.
Mit der hätten wir viel besser abgeschnitten.
Natürlich.
Na, aber also Vision Pro fand ich tatsächlich sehr beeindruckend. Mhm. Also es ist kein Ding, bei dem ich sage, ich brauche das jetzt unbedingt, weil ich habe auch gemerkt, so nach einer halben Stunde ist es schon auch mühsam. Also sie ist nicht besonders schwer, aber es stört halt trotzdem.
Ja.
Aber ich sag mal so, wenn wir Vision Pro 1 haben und das entwickelt sich wie das iPhone, also wo das erste iPhone ja auch nicht besonders toll war, es konnte keine Videos aufnehmen und sowas, aber dann das 4er gilt ja dann als das Großartige. Also ich bin gespannt, wie die Vision Pro 4 dann ist. Und also was ich schon sehr beeindruckend fand, war dieses Eye-Tracking. Also du steuerst ja dieses Gerät, indem du Dinge anguckst.
Ja.
Und du musst nicht mal den Kopf bewegen, sondern du schaust einfach irgendwo hin und dann kannst du mit der Hand einfach so eine Kneifbewegung machen und dann nimmst du das oder klickst halt. Sehr bequem.
Ja, ist nicht ganz neu. Das hat Microsoft mit der HoloLens auch schon umgesetzt gehabt. Aber vielleicht ist es bei der Vision Pro inzwischen komfortabler.
Genau, viel besser. Also man merkt richtig, was passiert, wenn so das, ich weiß nicht, zweit- oder drittwertvollste Unternehmen der Welt einfach sagt, okay, wir werfen als richtig Geld drauf.
Hm. Wobei mich insgesamt auch diese ganze Technologie am Anfang sehr, sehr fasziniert hat und ich mir gedacht habe, wow, was wird da noch alles kommen? Hm. Aber es zieht sich so ein wenig. Also es ist noch nicht so der richtige Anwendungsfall tatsächlich passiert und wir, glaube ich, werden auch wirklich keinen Bock haben, auf Dauer uns im Metaversum aufzuhalten, wie uns das Mark Zuckerberg eigentlich mal nahegelegt hat. Zumindest sieht für mich es noch nicht nach einem Fall aus oder an einer Möglichkeit, dass ich mehr als eine halbe Stunde mit so einem Ding auf dem Kopf rumlaufe.
Ja, aber wenn die Brillen leichter werden und sowas.
Vielleicht.
Weißt du, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert und dann spürst du es gar nicht mehr. Hast quasi dann immer irgendwie interessante Informationen in deinem Sichtfeld und so. Das, ich meine, ist schon toll gewesen. Man kann einfach so Bildschirme an die Wand hängen und dann bleiben die da einfach.
Ja, ja. Du kannst auch irgendwie sagen, 10 Bildschirme gleichzeitig aufmachen.
Ja,
und auf einem schaust du Fernsehen, auf dem anderen tippst du irgendein Dokument oder so. Also das ist schon faszinierend. Die Möglichkeiten sind beeindruckend. Aber ob man damit den ganzen Tag irgendwie rumlaufen will, ich bin zumindest immer noch nicht vollkommen überzeugt.
Ich laufe ja den ganzen Tag auch mit meinen AirPods mittlerweile rum. Ja, weißt du, ich merke gar nicht mehr, dass ich die im Ohr habe. Ja. Und ich meine, wenn das so ist auf dem Niveau, dass, keine Ahnung, so wie ich meine normale Brille aufziehe und es mir gar nicht mehr auffällt.
Okay.
Also so muss das irgendwie sein, aber da, das wird noch ein paar Jahre dauern.
Leider wird es dann keinen Umbruch mehr geben, sodass wir das wieder besprechen könnten, aber das muss dann jeder für sich selbst austesten. Aber eine Frage noch, die sich an unser Hado-Experiment knüpft. Wir hatten damals einen irrsinnig tollen Namen gefunden für unser Team, Schiffer Sachsinger. Den hast du, glaube ich, sogar dir ausgedacht. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie der hieß und auch, wie wir am Ende gespielt haben?
Also ich weiß, dass wir krass verloren haben. Das weiß ich mit Sicherheit. Und den Namen, den ich mir ausgedacht habe, ich weiß es nicht mehr. Es war bestimmt sowas wie Power Rangers oder so. Ich tendiere da immer zu sehr breitbeinigen Titel.
Power Dragons of Fire.
Okay. Schade, dass das Ergebnis nicht ganz fit gehalten hat.
Genau. Das wäre jetzt die zweite Frage, die sich da anknüpft. Kannst du dich, also so könntest du jetzt noch rauskommen aus dieser eher schlappen Antwort gerade eben. Aber wenn du das Ergebnis wüsstest, würde ich sagen, ist die Frage richtig.
Keine Ahnung. 8-2 haben wir verloren. Sowas.
Wir hören mal rein.
Oh, und das war's. Team Blau besiegt Team Rot mit 8-4.
Naja, immerhin die 8 hat gestimmt. Ja. Schau.
Aber das war dann doch am Ende falsch. Also Christian, was wäre dein Fazit nach 5 Jahren Umbruch? Haben wir die Welt der Digitalisierung ausreichend ausgeleuchtet und erklärt?
Naja, wir haben unser Bestes gegeben für einen monatlichen Podcast. Ich meine, die Welt der Digitalisierung, die ist natürlich einfach sehr breit und tief. Aber wir haben schon viele Themen, die uns beschäftigt haben, haben wir gewürdigt. Und es war ja eben eine sehr interessante technologische Zeit. Also eben die Zeit mit der Pandemie Corona, wo man vielleicht irgendwann rückblickend sagen wird, naja, das war eigentlich die Zeit, in der die Digitalisierung wirklich angekommen ist in der Breite. Also mit, keine Ahnung, wir haben es heute ganz normal, ich weiß nicht, Online-Konferenzen, Homeoffice und solche Sachen. Computerspiele sind damals geboomt und diese ganzen Dinge. Also das war halt schon, also einen Tech-Podcast zu machen in der Zeit, wo man diese Umbruchsituation hatte durch die Pandemie und durch die KI-Revolution. Also auch das ist vielleicht rückblickend, wird das die wichtigste technologische Revolution gewesen sein, zumindest für längere Zeit. Das ist schon etwas Besonderes.
Mir hat es auch so einfach Spaß gemacht. Wir haben uns vorher schon immer in der Redaktion über Tech-Themen unterhalten und diskutiert, meistens so laut, dass sich die Kolleginnen und Kollegen beschwert haben. Wir hatten dann 5 Jahre, oder die hatten dann 5 Jahre von uns Ruhe, weil wir uns ins Umbruchstudio zurückgezogen haben. Jetzt sitzen wir halt wieder in der Redaktion und reden da weiter. Ja, schön, dass ihr da draußen alle mit dabei wart. Ihr könnt unsere Folgen, so sie euch noch interessieren oder ihr sie nicht alle gehört habt, 1 Jahr lang nachhören. Dann sind wir aber irgendwann endgültig weg. Und damit verabschieden wir uns. Macht's gut, euer Christian Sachsinger
und euer Christian Schiffer.